Wir warten dein, oh Gottes Sohn, nein, wir rechnen mit dir. Und wir lieben deine Erscheinung. Wir freuen uns. Wir begehren zu wissen, wann du kommst. Aber das kann uns niemand mitteilen, als wie nur dein Wort, das uns sagt, er wird kommen. Und so warten wir mit Geduld, mit Freuden, mit Verlangen. Wir warten auf dies, dass wir ihn einmal sehen werden, wie er ist. Und dass er einen Plan hat. Und dass du uns in diesem Plan hineinführst, in deine Herrlichkeit, jetzt schon mit Herzensaugen zu sehen und mit Ohren zu hören. Und das schenke auch an diesem Abend. Wir danken dir. Du wirst uns das rechte Ohr geben und unserem Bruder seinen Mund aufmachen mit Freuden von deiner Liebe, von deinem Erbarmen zu reden, aber auch, dass es unser Herzensohr erreicht. Dafür danken wir dir. Es ist in deiner Hand. Amen.
Heute Abend das Thema: Wir haben eine große Zukunft vor uns. In der Reihe: Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und da habe ich als Wort ausgesucht: Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wenn wir so in diesen Tagen miteinander reden, dann fällt uns auf, dass die schwerste Last, die viele zu tragen haben, die Traurigkeit ist, die Trauer. Ehefrauen, die lange mit ihrem Mann gelebt haben, die sagen dann: Mein Leben hat seinen Sinn verloren, seitdem mein Mann tot ist. Auch meine Kinder können die Lücke nicht füllen. Es ist ja so, durch den Tod ist plötzlich alles in Frage gestellt. Was unser Leben ausmachte, besonders wenn man so in einem Liebesverhältnis verbunden war. Und gerade dann im Alter, wo man einander noch viel mehr gebraucht hätte. Deshalb wirft da ein Anliegen auf den Herrn, das muss sich auch heute Abend mit dem Tod beschäftigen. Jetzt habe ich entdeckt, dass bei jungen Leuten, die ganz gespitzt hinhören, wenn man über den Tod spricht, spielt eine ganz große Rolle im Leben von 13-jährigen, 16-jährigen jungen Leuten, wenn man im Bibelkreis über Sterben spricht. Und viele von den jungen Leuten machen dort ihre Entscheidung für Jesus fest. Aber wenn man so älter wird wie wir, etwa in einem Seniorenkreis, darf man nie vom Sterben reden. Bei Alten darf man ganz selten vom Sterben reden, weil es so nah dran liegt. Aber ich glaube, da ist alles auf den Kopf gestellt, weil wir Christen eine ganz, ganz große Zukunft haben. Eine ganz große Hoffnung. Zunächst noch einmal von dem Schweren des Todes. Ich traf neulich einen Arzt in Stuttgart, der seit einigen Jahren im Ruhestand ist, ein bedeutender Arzt. Und ich sagte zu ihm: Sind Sie in Trauer? Trug eine schwarze Krawatte, und er sagte: Ach, wissen Sie, das trage ich, seitdem vor 8 Jahren meine Frau gestorben ist. Ich war sprachlos. Er doch als Arzt. Und dann sagt er: Ihr Verkündiger, ich glaube, ihr betrügt uns alle. Hat euch alle der Oberkirchenrat verboten, dass man über den Ernst des Sterbens nicht mehr reden darf? Und dann zitiert er aus dem Römerbrief, es hat mich überrascht, dass er so bibelfest war, aus dem Römerbrief sagt, da sagt der Paulus dieses Wort: Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen. Und das ist so furchtbar, dass das herrliche Geschaffene alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und er sagt, Sie können sich gar nicht vorstellen, was unser Leben miteinander war mit meiner Frau. Und ich werde damit nicht mehr fertig. Das ist gut, wenn wir genau hinhören, wie Menschen leiden. Draußen in der Natur ertragen wir sehr leicht, wenn die Blätter im Herbst abfallen. Da sagen wir das noch so schön, wenn die Blätter sich verfärben, wenn sie durch die Luft wirbeln im Herbststurm. Aber mit dem Sterben ist es ganz anders. Ich beobachte immer wieder, dass viele Leute sich drüber hinwegmogeln. Ich war ja, ich weiß gar nicht, ich habe es nie gezählt, bei wie vielen Gräbern ich in meinem Leben schon stand, wie viele Sterbende ich begleitet habe. Und mich hat es eigentlich ganz arg beschäftigt, dass in einem großen Teil der Fälle die Leute das gar nicht an sich heranlassen. Den Ernst des Sterbens. Man hat da so Sprüche, der Tod ist eine Erlösung, der Oma geht's jetzt gut, und so kennen Sie es ja alle. Aber dass das Sterben die allerschlimmste Herausforderung unseres Lebens ist. Martin Luther hat ja einmal gesagt in dieser Invocavit-Predigt, das war, als die Schwärmer in Wittenberg alles durcheinander gebracht haben, und er war auf der Wartburg damals, wo er die Bibel übersetzt hat, und er konnte nicht raus nach dem Wormser Reichstag. Und dann ist er hinunter nach Wittenberg und hat die berühmte Predigt gehalten. Jeder muss einmal auf die Schanze treten. Und du musst mit einem Leben vor dem lebendigen Gott stehen. Keiner kann es für den anderen. Du allein musst mit deinem Leben dastehen. Es hat auf einmal in diese schwärmerische Bewegung in Wittenberg einen ganz großen, tiefen Ernst gebracht. Bei uns sind die meisten Leute ja angesteckt von einer großen Psychologin, die hat große Vorträge gehalten bei uns in Deutschland. Das hat eigentlich jeder fast in sich aufgesogen. Die hat auch das berühmte Bild gemalt, das Sterben sei nur eine Verwandlung. Und dann hat sie, ach, das sind all die Leute, die von der Seelenwanderung schwärmen, die ja gar nichts wissen von der großen Not der Seelenwanderung im Hinduismus, was eine ganz große Plage ist. Und dann hat sie gesagt, das sei wie beim Kokon und dem Schmetterling, da kriecht da eine neue Larve raus, und das mit dem Sterben sei ganz wunderbar. Und dann hat sie da erzählt, wie schön das alles ist. Und ein paar Jahre später hat der Spiegel berichtet, wie die gleiche Frau in einer Hütte in Arizona lebt. Zwei schwere Schlaganfälle. Sie kann immer richtig sprechen. Sie ist verbittert mit Gott und der Welt und hadert mit ihrem Lebensschicksal. Und auf einmal spürt sie, wie das ist, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind. Das macht uns ja auch so Angst, wenn unser Leib zerbricht. Und wir müssen sagen, das lässt Gott geschehen. Wir wissen warum. Weil wir über der Schuld unseres Lebens dem Tod unterworfen sind, dass es zum Gericht geht. Und deshalb ist es ein großer Ernst. Wir brauchen den Menschen gar nicht viel vom Ernst des Todes sagen. Das wird der Tod ganz von alleine tun. Die Menschen werden alle hineinsehen in ihr eigenes Lebensschicksal. Im Gegenteil, wir sollten auf die Menschen zugehen. Ganz wichtig ist es, dass wir Besuche machen, dass wir Trauerbesuche machen. Macht bitte keinen Bogen um die Leute herum. Ihr als Jesus-Leute könnt den Mund aufmachen. Und da wird dieses Wort aus dem 2. Timotheusbrief uns so wichtig. Paulus schreibt das einem jungen Mitarbeiter Timotheus. Der hat oft das Muffensausen bekommen, als ihm der große Apostel diesen Auftrag übergibt. Er war ängstlich. Er war auch körperlich gar nicht so stabil, wie wir uns das vorstellen. Er hatte immer Magenprobleme gehabt, der Timotheus. Und jetzt sagt der Paulus, was das Größte seines Lebens ist, das ist in ihrer Bibel dick gedruckt, Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Ich glaube, es ist ein ganz großes Missverständnis, wenn wir immer meinen, in der Begegnung mit den Trauernden, als ob wir eine Erklärung geben müssen. Das ist sogar dumm von uns. Wir können gar keine Erklärung abgeben. Wir sind nicht Gottes Geheimräte. Wir wissen auch nicht, warum das Kind gestorben ist. Wir wissen auch nicht, warum der Mann so plötzlich starb. Wir wollen gar nicht den Versuch machen. Lassen Sie das weg. Das ist Gottes Sache. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber wir dürfen das Evangelium sagen. Ich weiß, mir ist es auch passiert, eine ganz lieben Familie, mit der ich sehr verbunden war, aber die eigentlich nie zum lebendigen Glauben durchgedrungen waren, aber immer wieder einmal im Gottesdienst aufgetaucht sind. Der Vater war Direktor in einem großen Konzern und sie hatten einen Jungen, den sie sehr liebten. Er war am Heiligen Abend noch mit dabei bei der Christmette in unserem Gottesdienst, aber hatte dort schon so Kopfschmerzen und dann hatten am nächsten Tag am Christfest die Eltern ihn ins Ulgele in Stuttgart eingeliefert. Und am Silvester war er tot, der einzige Sohn. Das Grab ist oft ganz nah bei dem Grab meiner Eltern und da habe ich manchmal die Leute getroffen. Und sie sagen immer wieder, wenn das stimmt, was Sie sagen, dann hätten wir ja das Schlimmste getan, nämlich unserem Kind nicht vorbereitet auf die Ewigkeit. Ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Das ist schwer. Ich will auch nicht über den Ernst herumreden. Aber wichtig ist, dass wir die Botschaft des Evangeliums verkünden. Und ich habe mir es zum Ziel gemacht, immer wenn ich bei einer Beerdigung bin, auch bei ganz gottlosen Leuten, ich sage immer, wissen Sie, mir fällt das ganz arg schwer, hier neben dem Sarg zu stehen. Weil ich muss an mein eigenes Sterben denken. Und ich kann meine Todesstunde, ich rede einfach von mir, zeugnishaft, ich kann meine Todesstunde nur bewältigen, weil ich weiß, dass Jesus auferstanden ist. Und dann erzähle ich davon. Und ich merke auf einmal, wie auch die gottlosen Zuhörer bei einer Beerdigung danach sich sehnen nach dem Evangelium. Der einzige Trost, den wir haben, das ist so groß, welch eine Botschaft wir haben. Nun kennen Sie das ja immer, was die Zeitungen schreiben, wenn es Ostern wird. Da kennen ja immer so interessante Kommentare in der Zeitung. Am letzten Osterfest habe ich gelesen, Ostern, was die Christen glauben, ist eine unerträgliche Zumutung für einen denkenden Menschen. Sei nicht bloß eine unerträgliche Zumutung, das ist eine unglaubliche Geschichte. Dass ein Toter lebendig wird, das gibt's doch überhaupt nicht. Tod ist tot, da hilft überhaupt nichts. Und das wissen wir. Da gibt's kein Zurück mehr. Und wie ich als Student mir mein Geld verdient habe bei Daimler-Benz in der Gesenkschmiede, als Hilfsschmied, da haben die immer wieder gesagt, so lang, bis nicht einer vom Friedhof kommt und wirklich lebt, will ich nicht glauben, das heißt, doch passiert. Da ist doch einer aus dem Grab auferstanden, bloß ihr glaubt's nicht. Das ist doch die Geschichte, von der wir reden, dass Jesus Christus den Tod entmachtet hat und uns eine ganz lebendige Hoffnung ewigen Lebens gibt. Also noch einmal der Arzt, der das gesagt hat, die ganze Welt ist unterworfen der Vergänglichkeit. Das ist der große Schmerz. Sie müssen ja wissen, dass bei uns in Stuttgart seit Jahren nicht mehr bekannt gegeben wird, wie viele Leute sich das Leben nehmen. Das ist eine Riesenzahl. Weil die Leute ihrem eigenen Sterben nicht in die Augen schauen können. Es war eine berühmte Schauspielerin, die Frau Meisel, man hat gesagt, das sei die Mutter der Nation. Sie hat immer in ihrem Handtaschen, da hatte mal irgend so ein Moderator, Thomas Gottschalk oder was, sie gefragt, was haben Sie im Täschchen drin? Eine Buddha-Figur und eine Giftpille. Aber sie hat sie nachher auch nicht genommen. Auf ihrem Leidensweg. Das ist alles, was der moderne Mensch ohne Gott hat. Er hat keine Hoffnung im Sterben. Keine Hoffnung im Sterben. Sie wissen gar nicht, wie arm gottlose Leute sind. Deshalb wollen Sie nicht streiten, sondern bezeugen Sie fröhlich Ihren Glauben. Und auch, wo Sie selber in der Trauer sind. Machen Sie daraus ein Zeugnis für Ihre Nachbarn, für alle Menschen, die Ihnen begegnen. Das ist so wichtig. Auch wenn wir Menschen zu Grabe tragen, da heißt zunächst einmal, dass Jesus den Tod umfunktioniert. Den Tod umfunktioniert. Also, der Bruder Leier hat gerade von dem Hiller was gesagt. Ich liebe ja die Hillerlieder. Ich ging auch lange Zeit in die altpietistischen Gemeinschaften und da hat man auf der Alp immer nur Hillerlieder gesungen. Da gibt's ja zwei Jahrgänge. Es waren mal 365 Hillerlieder und noch viele drüber hinaus. Und bei den Beerdigungen singt man so gern, Tod, mein Hütlein, kannst du brechen, das ein Werk von Erde ist, von Leimen heißt dort beim Hiller. Aber du hast nichts zu rächen. Meine Sünden sind gebüßt. Da ist Jesus dafür gestorben und ich darf, und da heißt, dass durch seine Wunden mein Tod mehr ein Schlafen ist als ein Sterben. Da hat der Hiller genau das Richtige getroffen. Durch Jesus ist mein Tod umfunktioniert. Das ist keine Rächung mehr meiner Sünden, denn Jesus hat ja meine Sünden getragen. Ich darf hindurchbrechen, ich darf hindurchbrechen und darf hindurchgehen. Es gibt so wunderbare Worte, da halte ich mir immer an das Wort von Jesus, als er am Grab von Lazarus stand. Jesus war ja ganz verbunden mit Maria und Martha und der Lazarus in Bethanien. Und da hat sich das ja zugetragen, wo die Schwestern so empört waren, dass Jesus nicht gleich kam. Und Jesus sagt, ich habe es absichtlich gemacht, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und dann ruft er diesen toten Lazarus raus, wo die Schwester sagt, Herr, er stinkt schon, er ist schon die Verwesung übergegangen. Und da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist für mich eine ganz gewisse Zusage, dass gläubige Christen im Augenblick des Sterbens hinübergehen dürfen in die Welt Jesu und die offenen Arme Jesu fallen. Der wird den Tod nicht schmecken, sondern wird, wer lebt, darf Jesus schauen in der Herrlichkeit. Das darf ich wissen, wer Jesus gehört, darf hinübergehen. Und der Tod ist ein Heimgehen, ein wunderbares Wort. Ein Heimgehen in die offenen Arme Jesu fallen. Das ist so grandios und so groß. Am Anfang des Hebräerbriefes im 2. Kapitel, wenn Sie Bibel dabei haben, Hebräer 2, Vers 15. Da heißt es, Jesus hat durch seinen Tod die Macht dem genommen, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und Jesus hat die Gewalt weggenommen, ganz besonders für die, die ihm gehören. Und da dürfen Sie ganz getrost sein. Mir hat immer sehr geholfen ein Wort, das der baltische Märtyrer Traugott Hahn gesagt hat. Er war ja 1919 von den Bolschewiken zusammen mit anderen Bekennern, die als Geiseln genommen wurden, damals im Baltikum, hingerichtet und grausam misshandelt worden, bevor sie getötet wurden. Und damals hätte Traugott Hahn noch fliehen können, bevor die deutschen Truppen gekommen sind und wieder das Gebiet befreit haben von, wie man heute sagt, Geiselnahme bei den Terroristen. Aber Traugott Hahn sagte, ich fliehe nicht. Ein Hirte darf nicht fliehen von seiner Gemeinde. Das war wichtig. Da war auch die Marion von Klo dabei, die damals das Lied gesungen, weiß ich den Weg auch nicht, das, du weißt ihn wohl. Und Traugott Hahn hat gesagt, ein Hirte darf nie fliehen, der Mietling flieht. Ich möchte da bleiben. Und er wurde als Geisel genommen und hat immer dann noch gesagt in seinen Adventspredigten, Jesus hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. Das ist doch toll. Ich lege mein Leben so in die Hand von Jesus. Und wie er es macht, wird's richtig. Er hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. Und das dürfen Sie einfach mitnehmen, auch von dieser Bibelstunde. Wir haben eine grandiose Zukunft. Das sind nicht Zufälle und nicht irgendein betrunkener Autofahrer, der Sie umfährt, und nicht irgendein unerkannter Virus, der Sie beschleicht, oder eine Grippeepidemie, sondern der Herr lässt es zu. Und der Herr sorgt für Sie, und wie er es macht, ist richtig. Und Sie dürfen ihm vertrauen, der himmlische Vater sorgt für Sie. Das ist doch ganz wichtig. Wissen Sie, dass wir sagen können, wir sind vorbereitet, wir haben unsere Dinge geordnet. Ist immer auch eine Hilfe. Meine Frau hat auch gesagt, ich bin dir dankbar, wenn du es ein bisschen hinterlässt. Ich habe aber oben drüber geschrieben, niemand ist dran gebunden, was ich geschrieben habe. Wir wollen ja keine Anweisungen hinterlassen. Aber wenn es eine Hilfe ist, dieses Bibelwort war mir immer groß, solche Lieder haben mich immer gefreut. Ist doch schön, wenn man schon ein wenig das alles ordnet. Und das ist gut so. Wenn man das aufschreibt, auch was ihm im Leben wichtig war, auch in Dank noch an seine Lieben, aber dass man weiß, ich darf alles andere in die Hand meines Herrn legen. Und ich habe eine ganz, ganz große Zukunft vor mir. Das ist so wichtig, weil ich Jesus gehöre und weil mein Leben in seiner Hand ist. Ich habe in diesem Andachtsbuch, in der Spur, Gottes Spur bleiben, die Geschichte drin von so einer bekannten Flugzeugentführung. Sie erinnern sich vielleicht noch dran, da war ein vollgefülltes Flugzeug der Transworld Airlines, TWA, 17 Tage in der Hand von islamistischen Terroristen. Und der John Destrick, der Chefpilot, da war so ein berühmtes Bild, wie der rausguckt aus seinem Cockpit und hinter ihm so ein Terrorist, der die Pistole da hinhält. Und er hat später gesagt, man hat es nicht sehen können, dass er in der anderen Hand eine Handgranate hielt. So hat er 17 Tage gelebt. Und er sagt, wenn diese Terroristen dann ihren Gebetsteppich ausgebreitet haben, dann hat mein Co-Pilot und ich, wir haben das kurz unser Neues Testament aufgeschlagen. Und wir haben die herrlichen, großen Zusagen gelesen. Fürchte dich nicht. Und ich kann sagen, ich habe nie vor dem Sterben eine Angst gehabt. Ich war so gewiss, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Das gilt ja nicht bloß, wenn Sie in der Hand von Terroristen sind, sondern das gilt doch erst recht für Ihr ganzes Lebensschicksal. Sie dürfen wissen, alles, was mich bedrängt, ob das eine unheilbare Krankheit ist, ob das Leiden sind, der Herr hat mir es zugemessen und er lässt die Last nicht zu schwer werden. Und ich darf ihm ganz vertrauen, der Tod ist umfunktioniert. Wir Christen sollten einfach von dieser großen Hoffnung reden. Und deshalb auch an so einem schönen Sommerabend dürfen wir das tun, weil das die Mitte des Evangeliums ist. Wir haben eine große und lebendige Hoffnung. Der Petrus fängt seinen Brief an die Gemeinden, das ist die heutige Türkei, wo die Petrusgemeinden waren, fängt er, wie heißt im 1. Petrus, gelobt sei Gott, der uns durch seine große Barmherzigkeit neu geboren hat, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das muss man bei uns merken, das muss man spüren. Habe Ihnen ja erzählt, irgendwo in einer Bibelarbeit von Russland, dass die Babuschkas, die alten Frauen, die Omas, die so gläubige Frauen waren, den Glauben lebendig erhalten haben. Aber es waren auch viele Christen. Ich denke an einen dieser Stundisten, der in einem Straflager in Sibirien war und der wurde in das Lazarett eingeliefert. Und neben ihm lag ein russischer Offizier, der wegen irgendeiner Sache, wo er irgendwas verbrochen hat, auch ins Straflager kam. Und dann hat er diesem Offizier das bezeugt. In der Nacht leuchten die Sterne am hellsten. Dann sind wir probiert, mit Bildern ihm zu sagen. Und dann hat er ihm von Jesus erzählt. Und dann ist dieser Offizier, der dort im Straflager war, vor seinem Sterben noch zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Das ist so wichtig, dass wir es anderen bezeugen. Verstehen Sie, wir können es gar nicht erklären. Aber das Schöne ist, dass Jesus unser Zeugnis benutzt und an anderen wirksam macht. Ich bitte Sie, dass Sie persönliche Trauerbriefe schreiben. Die brauchen gar nicht lang sein. Aber sagen Sie, was Ihre Hoffnung ist. Ich weiß es und ich wünsche es Ihnen, dass Sie jetzt auch in den Schmerzen der Trauer das Wort Gottes so erfahren, dass es Ihren Glauben aufrichtet und dass Sie auf Jesus blicken können. So ein paar persönliche Worte. Das tut so gut. Aber am schönsten ist, wenn Sie ein kleines Büchlein machen. Und wenn Sie es mit Ihren Worten so sagen, wie Sie sagen, dann ist immer richtig ein lebendiges Zeugnis unserer Christenhoffnung. Nochmal, wir brauchen gar nicht beurteilen, ob der andere Heilsgewissheit hat oder nicht. Wir verkünden die Auferstehung Jesu Christi und die Hoffnung, dass es der Tod nicht diese unheimliche Macht ist, wie es oft die Trauernden empfinden, wo sie ganz versinken in dieser großen Nacht des Todes. Es ist immer wieder schwer für unsere Ärzte, unsere Halbgötter in Weiß, dass sie vor dem Tod kapitulieren müssen. Und mir tut es immer so leid, wenn man heute auch bei Sterbenden noch einmal eine künstliche Belebung macht und wenn man dann noch mal eine Beatmung macht und man betrügt sich um die letzten Stunden des friedlichen Einschlafens. Gucken Sie auch danach, dass bei Ihnen das ist. Am besten machen Sie es beim Notar. Das kostet gar nicht viel, dass Sie jemand einsetzen, der über Sie entscheiden darf für diese Stunden. Es ist immer schwierig mit diesen Verfügungen, ob die gültig sind. Aber dass wir einfach sagen, wir wollen auch nicht jahrelang an Apparaten hängen, das kann man tun heute. Die Ärzte sind ein wenig hilflos. Wissen Sie, so viele Leute machen den Ärzten Vorwürfe. Da hat man die Oma bloß noch ins Bad abgeschoben beim sterben. Die haben gar nichts mehr gemacht. Und dann kommt's nur, weil wir eben Kassenpatienten sind, hat man so wenig gemacht. Und alle möglichen Verdächtigungen. Für unsere Ärzte ist das schwierig. Aber wir wollen ja nicht das Leben um jeden Preis verlängern. Ich war froh, mein Schwiegervater, als da zum Sterben ging, hat er gesagt, ich will nicht mehr weg. Und dann hat der Arzt gesagt, jetzt muss man eine Infusion legen. Er lebte noch 7 Tage. Aber dann hat er gesagt, ich will nichts. Und er hat mir gesagt, hast du Durst? Er hat gesagt, ich habe keinen Durst. Und dann ist das auch nicht ein endloses Leiden gewesen, wie es dann bei dieser künstlichen Anlegung von Wasser, dass man zu Infusion dann werden würde. Da muss man immer sich auch von treuen Freunden, die was von Medizin kennen, beraten lassen. Aber das brauchen wir nicht. Es hat mir auch Eindruck gemacht, wie der Bundespräsident Heinemann auch sagte, keine Lebensverlängerung um jeden Preis. Wir wissen ja, wohin unsere Reise geht. Wir haben eine große Hoffnung. Und der Tod ist für uns kein dunkles Tor mehr, sondern der Eingang in das Leben. Und jetzt finde ich es so arg schön wieder mit unseren Liedern. Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken, dass wir diese Lieder dann präsent haben. Ich finde es auch wichtig, dass wir nicht nur Klagelieder singen. Überhaupt das Singen ist doch noch schön. Auch am Grabe. Heute tut man es ja nimmer, weil es so viel Heiden gibt um uns her. Aber wo Christen sind, stimmt doch noch ein Lied an. Holt noch eine Trompete dazu, dass es ein wenig klingt. Man hat ja oft nicht so die Kraft. Aber das ist doch schön, dass wir die großen Lieder unseres Gottes singen. Und da gibt es so herrliche Lieder. Denken Sie, ich habe so gern auch das Morgenglanz der Ewigkeit an den Gräbern anstimmen lassen. Das passt so gut. Oder wissen Sie, was ich oft gemacht habe bei gläubigen Christen? Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grün. Da gibt's so herrliche Verse drin. Da gibt's ganz arg viele Lieder, die alle passen plötzlich und die eine Hoffnung ausstrahlen. Und das ist so wichtig. Wir haben eine große Zukunft. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Der Tod ist umfunktioniert. Jetzt ein zweiter Gedanke. Jetzt bricht das Leben an. Das sagt ja der Petrus. Und wenn man so ein Wort mal genau anguckt, er sagt nicht bloß das, dass der Tod umfunktioniert ist, sondern durch das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wenn wir den Namen von Jesus in den Mund nehmen, ist ja der Jesus-Name gleich ein Programm. Es gibt kein anderes Heil unter dem Himmel. Keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden, als allein der Jesus-Name. Und wenn wir den Jesus-Namen aussprechen und das Evangelium von Jesus, dann bricht heute schon hier im Todestal das neue Leben an. Das ist wunderbar, auch wenn der Tod vielleicht erst in 25 Jahren kommt. Das ist ja so schön, dass der Petrus sagt, das gilt ja nicht bloß in der Todesstunde, sondern da beginnt ein neues Leben. So wie der Petrus das auch gesagt hat, wir sind neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist so wunderbar. Wir Christen leben, sagen wir, wie wenn nur eine Papierwand dazwischen wäre, ja, nicht mal ein Papier, zwischen der unsichtbaren Welt Gottes und uns heute. So herrlich, wenn man mit dem Paul Deidenbeck immer Gebetsgemeinschaft gemacht hat. Sie kennen den Pfarrer von Lüdenscheid. Dann hat er immer gesagt, Herr, grüße die vollendete Gemeinde. So lebte der immer ganz nah mit den Heimgegangenen, die schon beim Herrn sind. Und wir sind ja noch auf dem Weg dazu, aber wir sind doch umgeben von der Wolke von Zeugen, die ihren Lauf schon vollendet haben. Auch das kommt in vielen Ländern, in vielen Liedern zum Ausdruck. Und das ist auch schön, wenn wir uns das bewusst machen. Ach, das ist doch groß. Da sind uns Leute schon vorangegangen. Bei mir spielt das eine große Rolle, dass wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben. Denken Sie mal an Ihre Voreltern, die Sonntagsschulhelfer, die Ihnen einst die biblischen Geschichten erzählt haben, die Lehrer, die Sie unterwiesen haben, die alle schon vorausgegangen sind. Und ich stehe in dieser großen Kette von Zeugen. Ich will noch meine Pflicht tun, meine Aufgaben, wie wir heute gesagt haben, heute Morgen. Wir wollen das noch bewusst leben, wenn uns der Herr noch Zeit gibt. Und wenn er uns heimholt, wissen wir, es ist nur ein Hinübergehen in die neue Welt. In diesem Wort, das hat ja auch einen Zusammenhang und ein ein paar Verse drumherum, ich erwähne sie jetzt einmal, da sagt Paulus diesem schüchternen, ängstlichen Timotheus, genier dich nicht am Zeugnis von Jesus. Mensch, wir haben eine tolle Botschaft. Es gibt in der Welt überhaupt nichts wie das Evangelium von Jesus. Die größte Sache. Wir genieren uns immer, den Namen von Jesus auszusprechen. Viele, die sprechen bloß von Gott, und sagen, da weiß man ja nicht, ist der Buddha gemeint oder Allah oder die Hindu-Götter oder was meinst du? Wir wollen doch vom Jesus-Namen reden. Den Namen, den wir einmal in der Herrlichkeit sprechen werden, vor dem sich alle Knie beugen, den Jesus-Namen wollen wir aussprechen. Und es ist ganz interessant, die meisten, auch die Ungläubigen, spüren, dass eine Kraft in dem Jesus-Namen ist, weil da alles drin gesprochen ist. Und das dürfen wir in dieser Welt schon sagen. Genier dich nicht, Timotheus. Sprich das aus, sag das anderen. Wir gehören Jesus und durch Jesus haben wir eine große Hoffnung ewigen Lebens. Wir sind reiche Leute. Wir können unser Leben planen und dann wissen wir, wenn es anders kommt, wir sind beim Herrn. Also, ich habe jetzt zweimal bei Beerdigungen von frommen Leuten habe ich interveniert. Es waren beides Gemeinschaftsleute. Und da sind die Brüder nachher bei der Gedächtnisstunde dagesessen und haben so arg traurig gesprochen von dem großen Verlust. Aber ich sage, jetzt sagt doch auch noch ein Wort von der Freude. Und bei der zweiten Stunde haben sie gesagt, aber es war doch eine Mutter. Und ich sage, sie war 96 Jahre alt. Ist doch herrlich, dass der Herr sie heimholt im Frieden und dass sie beim Herrn ist. Die reut's keine Sekunde, dass sie in der Herrlichkeit ist. Wir wollen doch auch wieder den Blick vorwärts haben und sagen, aber jetzt ist so, wie das heute schon das neue Leben anbricht. Wir haben vorhin das Wort gelesen vom Hebräerbrief. Wir mussten durch Furcht vor dem Tod Knechte sein. Und die Angst vor dem Sterben, die gibt allen Leuten in der Welt so eine Torschlusspanik. Koste von diesem Leben noch alles aus, was es gibt. Wir leben nicht mehr lang. Wir leben nicht mehr lang und jetzt müssen wir es noch auskosten. Wir werden älter und so. Dass wir in der großen Gelassenheit jeden Tag aus der Hand unseres Gottes nehmen. Sagen, wie wunderbar. Wir stehen vorbereitet, haben unsere Sachen schon geschnürt. Man muss wie Pilger wandern, auf die Ewigkeit zu. Und dass heute schon durch das Evangelium das neue Leben anbricht. Und dass die Schatten des Todes uns auch gar nicht belasten dürfen, sondern dass wir fröhlich leben. Ich kann Ihnen sagen, dass das auch für junge Leute in ihrer Familie eine ganz wunderbare Botschaft ist, wenn sie das im Zeugnis weitergeben. Natürlich wird dann immer wieder sichtbar, haben wir unser Haus bestellt. Neulich habe ich erlebt bei einer Frau kurz vorm Sterben, ganz arg fromm, aber noch nicht mal das Testament hat sie gemacht. Und da war ganz viel Geld da. Das gibt ja bloß Streit. Kennen Sie eine christliche Familie, wo es keinen Streit ums Erbe gibt? Ich kenne fast keine, aber sagen wir fast ganz in Klammern. Also das ist so schwierig, dass wir unser Haus bestellen und ordnen, solange noch Zeit ist und alles regeln, aber dass wir heute das neue Leben haben und heute schon die Dinge dieser Welt betrachten im Licht der Ewigkeit. Dass wir sagen, was ist es denn wert? Was ist es denn wert, mein Leben? Und dann merke ich auf einmal, dann werde ich die Gewichtung ganz anders setzen. Dass ich sage, da wird meine stille Zeit viel wichtiger im Licht der Ewigkeit. Die Tat der Liebe, die ich tue, ein Brief, den ich schreibe. Wenn ich denke, wir haben ja nur eine ganz begrenzte Zeit in dieser Welt und viel, was in der Zeitung drin steht und manche Goldmedaille der Olympia wird uns gar nicht mehr so wichtig sein vor dem großen Ziel der Ewigkeit, dass ich heute das Leben ergreife, das bei mir ist und mich freue an diesem Leben, das mir der Herr schenkt. Beim Stephanus heißt es schön, ich sehe den Himmel offen. Den sollen wir dauernd offen sehen. Und ich sage manchmal so Witwen, wenn sie so traurig sind, war jetzt auf unserer Schiffsreise eine befreundete Frau dabei und die auch so trauert, habe ich gesagt, ihr Mann freut sich im Himmel mit über ihre Reise, die sie noch genießen dürfen. Ich denke immer wieder, wir wissen das alles nicht so, ist auch nicht so wichtig, aber vielleicht doch viel mehr, dass wir schon so in der Nähe dieser Ewigkeit leben dürfen, auch in der großen Verbundenheit derer, die uns vorausgegangen sind. Und wir singen nachher den Vers vom Philipp Spital, der ist mir ganz arg wichtig, dass ich fröhlich zieh hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ganz wichtig, begleiten Sie die Sterbenden. Das ist oft so schwer in der Atemnot und was man da hat, mit den herrlichen Gottesworten. Denn das Evangelium erweist sich auch gerade im Schatten des Todestales als eine ganz reale Macht. Was habe ich da schon erlebt auf den Intensivstationen? Wie das Menschen aufgerichtet hat. Die ganz einfachen Worte, die müssen Sie ja auswendig können. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. All die herrlichen Worte. Und die man zuruft, und ich kann mir es nur wünschen für mein Sterben. Nicht ein unbewusstes Sterben, sondern dass Schwestern oder Brüder da sind, die mir noch das Wort zurufen und mit mir beten, wenn man selber nicht mehr beten kann. Das ist ganz wunderbar und wichtig. Und noch das Letzte, niemand kann uns diese Freude nehmen. Niemand kann uns diese Freude nehmen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, durch das Gotteswort der Bibel. Durch das kommt man zum Glauben, durch das wird man bewusst. Wie kann man das machen? Da braucht man keinen Psychokurs. Bibel lesen. Und wer Bibel liest, der hat das Wort und er glaubt dem Wort. Und dieses Wort ist die Kraft. Da hat Gott alles hineingebracht. Durch das Evangelium schafft er das, dem Tod zu entmachten. Auch im Blick auf unser Sterben. Und das ist so wichtig, dass wir das haben können. Mein Freund Sven Findeisen, den haben Sie vielleicht auch schon mal den Namen gehört. Sven Findeisen, der da in Krelingen war, beim Pfarrer Kemner. Der hatte einen Freund, Andreas von Mirbach. Der war im diplomatischen Dienst. Andreas von Mirbach, wir vergessen ja die Geschichten so schnell. Aber wenn ich Ihnen jetzt ein bisschen erzähle, der war als Militärattaché im diplomatischen Dienst an der deutschen Botschaft in Stockholm. Und das war so im Anfang, wo die Bader-Meinhof-Bande ihre terroristischen Attacken gemacht hat, noch vor der Schleierentführung. Da haben die in der Botschaft in Stockholm immer wieder die Polizei in Schweden informiert. Wir beobachten, dass da von den Boden aus Leute, junge Leute mit Ferngläsern sind. Wir haben Angst, die bereiten einen Anschlag vor. Und Sven Findeisen erzählt, wie er das letzte Mal mit dem Andreas von Mirbach zusammentraf. Hat er gesagt, wie stehst denn du das durch, diese Bedrohung? Dann hat er gesagt, ich habe da immer meine Waffe dabei. Sag, was für eine Waffe, ein Revolver? Sagt er, nein. Und hat dann sein Mantel das Neue Testament rausgezogen. Und dann kam der Anschlag in der Botschaft von Stockholm. Und die Terroristen haben gerufen, wo ist Andreas von Mirbach? Weil er Offizier war. Und dann haben sie ihn auf der Treppe erschossen. So ist das mit dem Evangelium. Wenn ich eine Hoffnung habe, Vater von ein paar Kindern, junger Mann noch. Wenn ich eine Hoffnung des Lebens habe. Und das ist so schön, wenn Sven Findeisen immer von seinem Freund Andreas von Mirbach erzählt, wie der eine getroste Hoffnung hat. Und diese Beispiele brauchen wir für uns immer wieder, dass wir sagen, das ist doch herrlich, dass wir das Wort Gottes haben, das uns so ermutigt. Und weil ich Ihnen so gerne Geschichten erzähle, möchte ich Ihnen noch erzählen, wo ich immer wieder erzähle, von einem jungen Arzt, Arndt von Wedekind, der Vater war Bibellehrer am Missionshaus Bibelschule Wiedenes. Und das war in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und der Arndt von Wedekind war Arzt. Er wurde nicht zum Militär eingezogen, weil er krank war. Er war nicht militärtauglich. Aber er war ein Genie. Neben seinem Arztberuf, er muss irgendwo hier in Süddeutschland gelebt haben. Und er hat, weil er so gut Russisch konnte, mit einem russischen Kriegsgefangenen gesprochen, als er den getroffen hat. Einfach so nett, wie er freundschaftlich sein wollte. Und das hat jemand beobachtet und gemeldet. Und dann hat es gleich gehalten, das Volksverrat. Er wurde vor den Volksgerichtshof gestellt und zum Tode verurteilt. Und der Vater hört das. Und ruft in Berlin an bei einem Freund und der Kriegskamerad, der war beim Volksgerichtshof, sagt, kommt ganz schnell nach Berlin. Und dem Vater, der Bibellehrer war in Wiedenes, war das so schwer, dass sein Sohn es mit Jesus noch nicht festgemacht hatte. Und er kann seinen Sohn noch kurz sprechen. Und dann sagt der Sohn dem Vater, und er war überglücklich, ihr Eltern sollen wissen, ich hab's mit Jesus festgemacht. und ich fürchte den Tod nicht. Ich gehöre Jesus und ich habe eine große, lebendige Hoffnung. Und dann hat er später einem Wärter noch einen Zettel in die Hand gedrückt, das sei die größte Freude seines Lebens vor seiner Erschießung dort, dass er noch 2 Zellenhäftlinge auch zu Jesus hätte führen dürfen, im Angesicht des Todes. Dann wissen wir, was eigentlich wichtig ist. Es ist nicht wichtig, ob uns die Renten gekürzt werden und wie die Krankenkassenbeiträge sind, was mit der Pflegeversicherung wird, sondern dass wir einen gewissen Halt im Leben und im Sterben haben. Und das ist so wichtig durch das Evangelium. Der Tod ist nimmer das Thema für uns. Überhaupt nimmer. Sondern das Leben. Das Leben. Und dass wir wissen, ein Leben ohne Ende. Und da dürfen Sie fröhlich in die Zukunft schauen und die herrlichen Trost- und Osterlieder singen, dass ich mit Jesus leben darf und bei ihm geborgen bin in Zeit und Ewigkeit. Und ich will meine Augen nur immer mehr fixieren auf meinen Herrn Jesus, dem ich gehöre und dem ich ganz zu eigen bin. Es wäre ganz schlimm, wir würden uns verlieren in die Dinge dieser Welt. Es gibt gar nichts, was uns die Welt bieten kann, was aufzuwiegen wäre mit dieser großen Hoffnung des Lebens. Das war das Evangelium, das dieser Timotheus in der Welt verkünden kann. Das ist erschienen, jetzt offenbar durch die Erscheinung unseres Heilandes, Christus Jesus. Er hat uns selig gemacht und wir gehören ihm. Und ich wünsche Ihnen auch im Alter diese Freude und dass Sie viele noch anstecken dürfen mit Ihrem Zeugnis, mit Ihrer Freude, auch viele Trauernde herausholen aus der Depression, der Trauer und sagen, ach, wir haben doch keinen Grund zum traurig sein. In dem Lied »Geh aus, mein Herz« heißt ein Vers, »Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon«, O großer Gott vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Ich will doch heute schon mit einstimmen. Ich sehne mich doch danach. Sehnen Sie sich danach? Morgen Mittag, morgen früh bin ich bei den Eidlingen auf der Tannhöhe, morgen Mittag bin ich bei den Prägitzern bei einer Monatsstunde in St. Georgen und die haben als Text Offenbarung 22. Ach, ist das herrlich. Sie werden ihm dienen. Unser Blick auf Jesus. Was ist das eine Hoffnung? Jetzt würde ich Ihnen am liebsten Offenbarung 22 ausnehmen. Ich verzichte. Aber so herrlich, dass wir eine lebendige Hoffnung ewigen Lebens haben. Leben voller Freude und Hoffnung. Und sagen Sie das einander. Regen Sie sich auf, dass ein paar das als überkantitelt empfinden und Sie vielleicht nicht verstehen. Aber Sie wird, vielen anderen wird das bleiben. Vielen anderen wird das bleiben. Und ich habe viele eindrückliche Beerdigungen erlebt. Vor 4 Wochen hat uns alle so sehr erschüttert, dass eine junge Abiturientin aus Stuttgart ist vor ein Jahr eine ist ja so schwer verunglückt, gleich am zweiten Tag im Tschad bei einem Verkehrsunfall. Aber vorher war ein anderes Mädchen in Rumänien für ein Jahr. Ich weiß gar nicht, ob der Vater gläubig war, aber das ist ja nicht wichtig. Und da war ein Bach und die Kinder von einem Kinderheim haben gebadet und hat irgendjemand ein Wehr aufgemacht. Da kam plötzlich so eine Welle und die Kinder waren alle in dem Strudel drin und das Mädchen stürzte sich rein. Die Kinder konnten gerettet werden. Das 20-jährige Mädchen aus Stuttgart ist ertrunken. Herr, warum? Und ich freue mich, dass mein Freund Pfarrer Bittikofer, früher in der Stiftskirche, die dabei waren, sagten, das war toll. Lauter junge Leute. Die Familie hat sich gewünscht, dass gar niemand kommt. Es waren Hunderte von jungen Leuten da, die alle erschüttert waren. Und er hat eine Botschaft vom Leben gehalten. Nichts von Trauer. Wir werden bei Jesus sein. Die Zukunft ist groß. Und das sollen wir wieder lernen. Auch bei ganz schweren Lebensumständen. Die Welt hat keine Hoffnung. Sie hat irgendwelche Lügen über die Zukunft, über den Tod. Der Tod ist so endgültig und so hart. Wir Christen haben die einzige Hoffnung. In keiner Religion gibt es das, dass der Tod überwunden wird. Dass mit dieser Seelenwanderung bei den Hindus, das ist ein grausames Schicksal. Wissen Sie, die werden ja alle wieder als Kastenlose geboren, im Hunger und im Elend und im Dreck. Nicht so, wie sich unser Schickeria das vorstellt, dass man immer wieder im neuen Leben ein Millionär wird und wieder alles wunderbar hat, sondern von dem Kreislauf, aus dem es keine Erlösung gibt. So ist das im Hinduismus und im Buddhismus. Das ist ganz schwer. Und wir Christen haben eine Hoffnung der Todesüberwindung durch das Evangelium. Ach, was sind wir reiche Leute. Wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir ganz herzlich für diese lebendige Hoffnung, die du uns schenkst. Lebendige Hoffnung ewigen Lebens. Ach Herr, du weißt, wie unser Leib leidet, auch in solchen Augenblicken. Wie oft wir heulen müssen, weil wir einfach vom Schmerz so gepackt sind. Aber das ist so herrlich, dass wir gleichzeitig doch im Glauben wissen dürfen. Du gibst uns diese Hoffnung und wir wollen es anderen auch zusprechen, wenn auch unter Tränen. Welch reiche Hoffnung wir haben, auch wenn die Wunden oft nie zuheilen, bis du einmal in der Ewigkeit uns die Tränen abwischt. Aber Herr, wir wollen nicht stumm sein, sondern wir wollen reden. In einer Welt des Todes wollen wir vom Leben reden. Danke, Herr. Amen.